Hallo und herzlich willkommen zu Folge 91 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge habe ich mit dem Malte Peters, dem Indie-App-Developer der App Festplan, gesprochen. Ja, Festplan ist seine Haupt-App, eine Festival-App, die Festivalbesuchern hilft, ihre Besuche zu planen, das Line-Up anzuschauen oder sich dort mit Freunden zu vernetzen, zu chatten, Community-Funktion und. Ja, und im Podcast sprechen Malte und ich über alle Herausforderungen, die er auf dem Weg der Entwicklung seiner App hatte, Zusammenarbeit mit dem Festival, saisonale Schwankungen und. Wir sprechen über seine Erfahrungen und Strategien zur Monetarisierung, die Bedeutung der Community-Funktion, ja, und wie der Malte auch Support von Usern enthält, um Daten in der App aktuell zu halten, weil er kann natürlich selber nicht auf jedes Festival gehen oder immer alles manuell crawlen. Neben Festplan arbeitet er aktuell an einer neuen App. Warum und wieso er das macht, da sprechen wir auch im Podcast drüber. So, bevor es jetzt losgeht, noch ein kleiner Service-Hinweis. Am 24.10. ist bei uns hier in Heilbronn die Heilbronn Slush, ich verlinke die auch. Das ist eine Startup-Konferenz, da gibt es noch Tickets und ich halte einen kleinen Vortrag über meine Learnings aus 90 Podcast-Episoden. Ich habe ein wenig zusammengefasst, was für mich so Erfolgsfaktoren für Bootstrap-Startups sind, von den Beobachtungen, die ich bisher jetzt machen konnte. Gibt einen spannenden Vortrag und vielleicht machen wir auch einen Live-Podcast vor Ort, mal schauen. So, und jetzt geht's direkt los mit der Folge mit Malte und mir und schaut bei der Slush vorbei. Los geht's. Guten Morgen, Malte, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Guten Morgen, hi Andreas, danke, dass ich da sein darf.
Ah ja, super gerne. Ich habe dich ja auf LinkedIn gesehen und das, was du so machst, aber erzähl doch mal in deinen Worten, wer du bist und wo du herkommst, was du machst.
Jo, also ich bin Indie-App-Developer, also arbeite hauptsächlich alleine an Apps, die ich auch veröffentliche. Und im Prinzip habe ich auch mein Leben lang, ja, das ist natürlich übertrieben, aber meinen Karriereweg lang auch an Apps entwickelt. Ursprünglich im Versicherungswesen angefangen, da in dem Unternehmen, Versicherungsunternehmen, in dem ich gearbeitet habe, auch die App-Sparte mit aufgebaut und bin dann zu einer Agentur gewechselt, die mir auch immer noch sehr am Herzen liegt. Autofy, tolle Agentur in Hamburg, die Apps und Websites bauen. Und das war eigentlich auch immer so, dass ich die Apps über so Cross-Plattform-Tools gebaut habe, also eine Codebasis und dann für Android und iOS veröffentlicht. Und so mache ich das heute auch, nur eben für mich selbst.
Okay. Da wohnst du in Hamburg wahrscheinlich oder in der Nähe da?
Ganz genau, auf St. Pauli.
Ach Gott, ja. Und Fußballfan auch?
Auch Fußballfan.
Und regelmäßig im Stadion.
Also es soll mehr werden. Ich habe jetzt eine Dauerkarte für St. Pauli. Ist jetzt die erste Bundesliga. Wahrscheinlich kriegen wir viel auf die Mütze, aber ich war jetzt, also das letzte Spiel war das gegen Leipzig. Da haben sie den ersten Punkt geholt. Und das ist schon irgendwie ein cooles Erlebnis, da zu Fuß hingehen zu können von meiner Wohnung aus und dann hast du da erste Bundesliga-Fußball. Schon gut.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn das in Fußlaufreichweite ist, dann bist du bei der Dauerkarte schnell dabei. Naja, und dann ist natürlich auch noch ein cooler Verein mit einer geilen Historie. Ja, cool. Und jetzt bist du ja mit Apps, du hast ja jetzt mehrere, habe ich sogar gesehen, aber was ist denn aktuell deine Haupt-App? Was kann ich damit machen?
Meine Haupt-App ist Festplan. Festplan ist eine Festival-App. Damit möchte ich alle Gäste ansprechen, die gerne auf Festivals gehen. Also alle Menschen, die gerne Musik hören, Live-Musik hören, sind hoffentlich schon mal auf einem Festival gewesen. Und wenn nicht, wird Zeit, ladet euch die App runter. Und im Prinzip versuche ich, alle Zielgruppen da abzudecken. Es gibt sicherlich die Menschen, die noch nie auf einem Festival waren. Ich nenne sie jetzt mal die First-Timer, die sich dann eins aussuchen wollen, das richtige Festival für sich entdecken wollen. Für die biete ich Features an, aber auch diejenigen, die 1-2 Festivals im Jahr machen und mit ihrem Camp, sage ich mal, gemeinsam verreisen, mit ihren Freundinnen, damit die dort die Möglichkeit haben, gemeinsam ihren Festivalbesuch zu planen. Und dann gibt's auch noch die Festival-Nerds, die, also, ne, ihr erkennt sie an den vielen Bändern, an den Armen, die im Jahr dann, also, ne, teilweise 5 Festivals machen, teilweise 10, aber es gibt auch die Festival-InfluencerInnen, die ihre 30, 40, 50 Festivals im Jahr machen. Und auch für die, ja, biete ich eine App an.
Okay, wow. Und wie lange machst du das schon? Wie groß ist das heute?
Ich habe angefangen 2022 habe ich die App erstmal für mich selbst gebaut, für mich und meine Freundinnen im Prinzip. Und das Ganze ging so los, dass ich auf einem coolen Festival, Pangea Festival, Die hatten eine coole App vorbereitet. Man konnte sich vorher so sein Timetable zusammenstellen. Und dann kommen wir auf dem Festivalgelände an. Ich will mir angucken, wo ich jetzt als nächstes hingehe, weil ich mir alles vorher durchgehört habe. Und die App startet nicht, weil ich keinen Internetempfang habe. Und das war irgendwie so ein Moment, wo ich dachte, boah, die ganze Liebesmühe, die die da in die Entwicklung gesteckt haben und jetzt kann das keiner benutzen, weil sie nicht darauf geachtet haben, dass die Daten auch offline verfügbar sind, was absolut möglich gewesen wäre. Und dann habe ich mir gedacht, das kann ich besser. Und ich kann das auch für die ganzen anderen Festivals, wo ich hingehe, auch gleich anbieten und dass man alles in einer App hat. Und habe das für meine Freundinnen entwickelt, die waren alle eigentlich begeistert. Und dann war es gar nicht mehr so weit, das Ganze dann auch App Store ready zu machen. Und habe das, ich meine, Anfang 2023 veröffentlicht und auch die ersten User eingesammelt und gemerkt, es gibt noch mehr Leute wie mich, die Bock haben, so eine App zu benutzen. Und auch viele, die wirklich ankamen und mir E-Mails geschrieben haben, endlich gibt es mal sowas. Ich habe die ganze Zeit schon nach sowas gesucht, inklusive zweier oder drei Leuten, die mir geschrieben haben, sie wollten selbst sowas bauen, haben auch teilweise angefangen, aber ist nicht fertig geworden.
Okay, ja, das stelle ich mir nicht so einfach vor. Du brauchst ja neben der App und der Offline-Fähigkeit, was du gesprochen hast, ja auch die ganzen Daten. Da interessiert mich dann auch mal, wo die herkommen. Dann wie viel Downloads hast du da? Du teilst, glaube ich, auch deine Umsätze öffentlich, weil es ja auch gibt ja auch ein Bezahlmodell.
Genau, also ich mache es von Zeit zu Zeit. Es gibt ja auch viele, die Build in Public machen und dann wirklich jeden Monat so eine Zusammenfassung machen. Das ist jetzt bei mir nicht so. Insgesamt habe ich rund 16.000 Downloads. Das ist okay. Ich hatte mal als ambitioniertes Ziel für mich, Ende des Jahres 20.000 Downloads zu haben. Das wird jetzt nicht ganz klappen, weil die Festivalsaison ist mehr oder weniger vorbei. Es gibt jetzt noch ein paar, die im Winter stattfinden, aber natürlich nicht mehr so viele. Genau, und du hattest noch eine zweite Frage gestellt.
Umsätze.
Ist überschaubar. Aber da muss ich ganz ehrlich sein, ist es jetzt nicht so, dass gegenüber den Kosten da am Ende viel übrig bleibt. Ich hatte jetzt im August einen Monat, das ist eigentlich schon Ende der Festivalsaison, aber durch ein paar Optimierungen habe ich das Gefühl, dass einfach die Umsätze ein bisschen hochgegangen sind. Da war ich so bei 600, 700, 800 Dollar, US-Dollar, die da in Umsätzen zusammengekommen sind, über eine In-App-Subscription. Also das Businessmodell ist eine In-App-Subscription, wo User sich zusätzliche Features dazu kaufen können.
Ah, verstehe. Und wie verteilen sich die Nutzer über Android und iOS?
Also es ist ziemlich 50-50. Also sowohl von den Usern, die da sind, als auch von den Umsätzen.
Ah, interessant. Okay, weil man sagt ja immer, die iOS-Nutzer, die zahlen eher. Von daher finde ich das spannend. Da habe ich später zur Technik ja auch ein bisschen Fragen. Da hast du ja auch schon was ein bisschen angeteasert. Dann hast du schon ein bisschen erzählt, woher der Pain kam. Ich selber oute mich jetzt. Ich war früher regelmäßig auf Festivals, so auf dem Splash und anderen coolen Festivals, aber war jetzt schon lange nicht mehr. Ich dachte jetzt mittlerweile, dass die Festivals selber alle eine App haben oder dass es da so eine Art Meta-Anbieter gibt, der das den großen Festivals bereitstellt, damit ich eben nicht gucken muss, ey, auf welche Bühne muss ich jetzt gehen und wann spielt eigentlich wer. Und es fällt ja auch mal jemand aus und dann wird irgendwas verschoben und man bekommt es nicht mit. Es gibt keine so eine Meta-App, wo das drin ist.
Also es gibt nicht die eine App, wo alle Festivals drin sind. Es ist schon so, dass die großen Festivals ihre eigenen Apps haben. Die werden auch nur ganz selten selbst entwickelt. Die meisten beziehen es von tatsächlich so einem Service-Anbieter, der Apps für Festivals und andere Großveranstaltungen bereitstellt. Das ist auch nicht nur ein Service, das sind so 3-4 Services, die mir jetzt immer wieder hier im Dachraum unterkommen. Und ich finde das also grundsätzlich erstmal cool. Die Apps sind okay, die sind brauchbar. Ich finde sie jetzt nicht mega, mega gut zu bedienen oder so, aber sie tun grundsätzlich das, was sie tun sollen. Und die meisten sind mittlerweile auch offline-fähig, was erstmal gut ist. Und gleichzeitig ist es eben gerade für die Leute, die auf mehrere Festivals gehen, die müssen sich dann auch jede App einzeln runterladen, müssen sich in jeder App wieder den Onboarding-Prozess durchlaufen und im Zweifel auch an ein unterschiedliches Layout gewöhnen. Und das finde ich an sich jetzt erstmal nicht ideal. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz viele kleinere Festivals, die sich das gar nicht leisten können, weil die Preise, so eine App dann hochzuziehen, das ist eben was, das muss man sich leisten können, beziehungsweise man muss da auch den Mehrwert sehen. Kann man natürlich seine Sponsoren unterbringen und dann vielleicht noch einen Werbeplatz da verkaufen, aber an sich ist das jetzt erstmal ein Service, den man anbietet und umso kleiner das Festival, umso unwahrscheinlicher auch, dass sie eine App anbieten. Und da ist mein Gedanke, diese kleinen Festivals, das ist ehrlich gesagt das Gros der Festivallandschaft, auch wenn uns das nicht so präsent ist. Ne? Wir haben
also was ein kleines Festival? 10.000 Besucher weniger oder?
Genau, ich würde sagen, also ne, es gibt natürlich von bis, die kleinsten fangen bei 200 an und ich würde sagen, so ab 1.000 ist dann irgendwie eine Schallmauer und dann gibt es aber auch nochmal die bis 15.000 und wenn wir, die uns jetzt in den Sinn kommen oder den meisten von uns in den Sinn kommen, sind eher die mit 50.000, 60.000, 70.000 Gästen und für mich ist es jetzt nicht so, dass diese großen Festivals so wahnsinnig viel Charme noch haben. Die haben sich alle auch ein bisschen angenähert, die sind, ich würde sie alle irgendwo als Mainstream-Festivals bezeichnen, die dann Fokuspunkte setzen. Ne? Also Wacken vielleicht jetzt mal ausgenommen, die wirklich einen sehr, sehr starken Fokus haben. Aber ein Hurricane-Festival war mal ein Rock-Festival und ist heute für mich kein Rock-Festival mehr, sondern da ist alles mit drin. Die haben auch eine Bühne für Elektro, die haben Pop, Hip-Hop, alles mit am Start. Und diese kleinen Festivals da auch ein bisschen bekannter zu machen, ist dann auch das, was ich als meine Aufgabe so verstehe, dass eben nicht nur die 20 Festivals, 30, 40 Festivals, die ganz groß sind, mit in der App sind, sondern jetzt gerade sind schon etwa 120 Festivals in meiner App und eben von 500 Gästen bis 80.000.
Und die hast du selber eingetragen teilweise oder tun die Festivalbetreiber das selber alles machen?
Ich habe angefangen, die komplett selbst einzutragen. Das ist natürlich ein ordentlicher Aufwand, da auch die Daten aktuell zu halten. Hm. An ein paar Sachen kommt man auch automatisiert ran, wie das Line-Up zum Beispiel, das veröffentlichen die Festivals dann auf ihren Webseiten, dann kann man da auch automatisiert natürlich rangehen. Aber der Timetable zum Beispiel, der wird typischerweise nicht als datenlesbares Format irgendwo eingetragen. Und da heißt es im Zweifel auch mal händisch abtippen, was natürlich Zeit kostet. Ich habe jetzt das große Glück, dass die Community, die meine App benutzt, ich finde, ein hohes Engagement hat. Also da kommen immer wieder Leute auf mich zu und sagen mir, Malte, wie kann ich dir eigentlich helfen? Kann ich dir vielleicht eine Liste aller meiner Hardcore-Künstler schicken? Weil du hast noch relativ wenig Hardcore-Künstler in deiner Festival. Und dann musste ich häufig sagen, nee, das ist jetzt irgendwie ein bisschen schwierig. Es ist schwierig, dass du mir jetzt hilfst, weil du machst mir dadurch natürlich auch Aufwand. Und habe mir dann aber überlegt, dass der Bereich Festival-Daten, also Festival-Informationen einpflegen, einer ist, wo ich sehr gut auf die Community zurückgreifen kann. Und mittlerweile gibt es ein kleines Content-Management-System, was ich aufgesetzt habe, oder Festival-Management-System und eine Reihe an Supportern, so habe ich die genannt, Festplan-Supporter, die mir dabei helfen, die Daten einzutragen. Das sind, ich würde sagen, 25 bis 30 tolle Menschen aus ganz Deutschland, die vielleicht, ich glaube, die sind alle aus Deutschland, die mir dabei helfen, überwiegend dann ihre eigenen Festivals einzutragen, also die, auf die sie gehen, weil sie wollen, dass die in der Festplan-App sind. Und es gibt aber auch Einzelne, die mir sagen, hey, Malte, wie kann ich dir weiterhelfen? Was hast du als nächstes zu tun? Die sich teilweise in ihren Urlaub bei mir abmelden und dann wiederkommen und sagen, was kann ich jetzt an Festivals für dich eintragen? Was total, total toll ist. Richtig cool.
Okay. Ah ja, nice. Ich habe es ja jetzt installiert und schauen wir es gerade auch nebenher mal an. Finde ich interessant gemacht, auf jeden Fall auch mit dem Discovery. Werbung. Was haben die Sneakersuchmaschine everysize.com, die Hochzeitsplattform group.com, das Ticketing-System digginites.com und die MyDeals-Tochter abo24.de gemeinsam? Sie alle vertrauen den Services von WeManage. Das ist meine eigene gebootstrappte Firma. Wir helfen den genannten Kunden und noch viel mehr bei sämtlichen DevOps und Reliability-Herausforderungen. Das kann Cloud-Kostenoptimierung sein, 24x7 Betrieb von Servern oder Cloud-Infrastrukturen, Monitoring, Logging, Metrics, wie können wir Ressourcen vernünftig auslasten. Wir machen CDN-Support bei Cloudflare, bei BunnyCDN oder wir machen Hochlastoptimierungen dann für TV-Auftritte oder Black Friday-Deals. Grundsätzlich sorgen wir aber dafür, dass unsere Kunden ruhig schlafen können, denn wir kümmern uns wirklich nachhaltig um den Webbetrieb der Applikation. Egal ob Software as a Service, Applikation, E-Commerce Auftritt oder ein großes Content-Portal, da haben wir auch eins im Portfolio, das aufgrund eines großen deutschen Fußballclubs ständig in den News ist. Und das hat auch seine spannenden Herausforderungen. Falls du hier Herausforderungen hast, mal in Urlaub gehen willst oder nur ein DevOps Mitarbeiter hast, der Hilfe braucht, dann sprich mich doch gerne an. Den Link findest du in den Shownotes. Kostentechnisch kann man das Ganze auch recht schmal starten. Unsere monatliche Pauschale, die richtet sich nach Größe der Umgebung und fängt schon ab 90 Euro an und ist damit ein Schnäpple, wie wir im Ländle sagen. Wir arbeiten dabei ganz hands-on mit dir via Slack zusammen, wenn du das möchtest, und verstecken uns jetzt nicht klassisch in einem Ticketsystem. So, sollten jetzt noch Fragen offen sein, schreib mir gerne über LinkedIn oder über den Link in den Shownotes. Jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Werbung Ende. Ja, super spannend. Bevor wir noch stärker ins Produkt dann eintauchen, würde mich mal interessieren, was dein eigentlicher Background ist. Also du hast schon ein bisschen erzählt, du bist schon länger App-Developer. Das habe ich im Impressum gesehen. Du hast ein Einzelgewerbe, wenn ich es richtig verstehe, die Malte Peters IT-Butze. Da musste ich lachen. Ist das auch der Name, den du halt auf der Gewerbeanmeldung eingetragen hast?
Das ist der Name, den ich auf der Gewerbeanmeldung eingetragen habe.
Sehr gut, okay.
Also man braucht ja einen Namen. Und es ist so, ich dachte mir, es wäre gut, wenn mein Vorname und mein Nachname als erstes kommt, weil dann brauche ich auch nicht großartig was an Briefkasten zu schreiben. Dann wird das bei mir ankommen. Und ja, dann ging es darum, irgendwie einen Namen zu finden. Und ich habe dem jetzt nicht so viel Bewandtnis beigemessen, habe nicht gedacht, dass ich da im Podcast mal drüber rede. Aber ich dachte irgendwie, naja, es wird auf jeden Fall, solange es ein Gewerbe ist, was Kleines bleiben, irgendwie eine IT-Butze halt. Und es ist Malte Peters IT-Butze geworden.
Okay.
Genau. Aber zu deiner Frage, wo komme ich her, was mache ich? Also ich habe immer entwickelt, habe ich ja auch schon so angedeutet, ne? App-Entwicklung, Web-Entwicklung in der Agentur, da auch viel mich mit Unternehmensführung und Unternehmensstrategie auseinandergesetzt, da auch den Mobile-Bereich mit angeleitet und habe gleichzeitig aber auch gemerkt, umso mehr ich mich mit den Themen beschäftige, umso weniger programmiere ich letztendlich. Und das ist eigentlich meine Passion. Also Produkte bauen, es macht mir wirklich Spaß. Das Programmieren ist irgendwie das Schönste, aber auch das Konzept der App, mir zu überlegen, ein bisschen Design. Das ist jetzt nicht immer alles so schön, wie das ein Designer, eine Designerin bauen würde. Aber ich würde sagen, man kann sich das angucken. Da macht es einem ja auch, also ich benutze jetzt viel Material Design. Das ist grundsätzlich einfach dann anzuwenden. Naja, und da wollte ich eigentlich wieder mehr hin. Habe das auch ein bisschen in der Agentur geschafft, mir das ein bisschen zu erhalten. Und habe dann aber, als das zu Ende ging, mir gedacht, Malte, jetzt ist es eigentlich an der Zeit, mal deine Side-Projects, an denen du immer so arbeitest, auch mal in Vollzeit auszuprobieren. Weil das war immer so im Hinterkopf mein Plan B oder vielleicht auch mein Zielbild. Wenn Geld irgendwann keine Rolle mehr spielt, dann kannst du das ja in Vollzeit machen. So. Und habe auch viel mit einem Coach zusammengearbeitet, der mich dann auch immer wieder gefragt hat, aber also warum denn so lange warten? Warum das denn nicht früher machen? Also so direkt hat er das jetzt nicht gefragt, aber die Frage musste ich mir dann immer wieder stellen, ne, in solchen Gesprächen. Und deshalb habe ich entschieden, dann das in Vollzeit zu machen. Auch und obwohl noch nicht klar ist, dass ich davon leben kann.
Das ist interessant, der Ansatz. Ich hatte jetzt, also wir nehmen heute auf am 27. September. Gestern kam die Folge mit dem Vieco raus von FCB Insight, also ein Bayern, FC Bayern Fanportal. Da wir hatten es ja gerade über Fußball. Gibt es bestimmt auch was zu St. Pauli, aber er hat jetzt noch Schalke und BVB und Nationalmannschaft. Egal. Er hat, glaube ich, 2 Kinder und mit seiner Frau die Vereinbarung gehabt, dass er dann raus kann aus seinem Job, und den hat er, glaube ich, auch geliebt, den hat er gern gemacht, wenn er ein Jahr lang das Gleiche in seinem Side-Hustle verdient wie in seinem Vollzeitjob. Na, das ist ja schon eine komplett andere Vorangehensweise wie jetzt bei dir oder wie jetzt auch das, was dann dein Coach mit dir ausgearbeitet hat, finde ich sehr interessant. Ich glaube, manchmal hilft es auch, ins kalte Wasser zu springen. Auf der anderen Seite denke ich mir jetzt, wenn ich die Umsatzzahlen höre, wow, das ist auch schon, gehört auch schon eine Menge Mut dazu, das mal zu machen. Es erzeugt wahrscheinlich auch den Druck, dass du dann was produzierst. Wie ist so deine Sicht darauf?
Ja, also ich glaube, da muss man sich ganz doll fragen, was ist man selbst für ein Typ Mensch, ne? Wie geht man, wie averse ist man gegenüber Risiken? Wie sehr ist man der Mensch, der sich Sorgen macht? Solche Dinge zum Beispiel. Und ich kann jetzt nicht mal sagen, dass ich das nicht bin, ne? Und deshalb bin ich da auch ganz offen und sage, dass selbstständig sein, sowas aufzubauen, ohne dass man schon den Income Stream hat, das ist anstrengend. Das ist anstrengend für den Kopf, und da gibt es solche und solche Wochen. Da gibt es Wochen, bin ich total überzeugt von dem, was ich mache, und meine Bäume ausreißen zu können. Und Dann gibt es andere Wochen, die sind dunkler und da bin ich darauf angewiesen, dass ich ein gutes Supportnetzwerk um mich habe und da auch aufgebaut werde. Und mir auch, das ist es ja auch, ein bisschen meine privilegierte Situation dann auch vor Augen führe. Also ich habe Geld beiseite gepackt. Das ist da, das ist eine Sicherheit und es ist auch so, dass in meiner Beziehung jetzt im Gegensatz zu dem, was du eben erzählt hast, wir wünschen uns, dass wir uns selbst verwirklichen können und versuchen uns da auch die Chance gegenseitig zu geben. Was bei uns bedeutet, alles, was an Einkommen reinkommt, kommt auf ein Konto. Von dem Konto wird alles gemeinsame bezahlt und danach, wenn was übrig bleibt, was meistens der Fall ist, dann wird das durch, also in gleichen Teilen verteilt und wieder zurücküberwiesen, was dann mir die Möglichkeit gibt, auch noch meine Hobbys wahrzunehmen. Das ist natürlich ein totaler Luxus. Und trotzdem kann ich mich nicht komplett frei davon machen und würde sicherlich nicht sagen, ja gut, solange das funktioniert, mache ich hier mal einen entspannten. Das funktioniert für mich nicht, sondern ich habe da auch eine Sicht, dass es innerhalb von, na, ich würde sagen, von jetzt an ein weiteres Jahr und danach müsste es funktionieren und sonst muss ich mir was anderes überlegen.
Machst du dann parallel Freelancing-Jobs oder konzentrierst du dich wirklich auf das App-Geschäft?
Aktuell voller Fokus auf das App-Geschäft. Und ich wollte das auch tatsächlich mal genauso haben und auch schauen, was ist in 40 Stunden oder vielleicht, also es geht gar nicht so sehr um die Stunden, als mehr um 100% Gehirnkapazität für das eigene Business. Ja, was ist darin möglich? Was kann man da auch für Entwicklungsschritte machen? Und deshalb mache ich aktuell kein Freelancing.
Das heißt, du hast dir Geld gespart und das hast du in deinem Angestelltenjob dir angespart. Von dem lebst du jetzt oder wie gibt's noch andere Income-Streams?
Genau, ich habe aus der Arbeitslosigkeit heraus gegründet. Da kann ich gerne ein bisschen was zu erzählen, weil das wissen viele Menschen nicht, was das so für, was da auch für Möglichkeiten gibt. Und zwar, also erstmal bekommt man, wenn man arbeitslos ist, typischerweise Arbeitslosengeld. Wenn man gekündigt hat, dann wird man 3 Monate typischerweise gestrichen. Aber danach würdest du irgendwann Arbeitslosengeld bekommen. Und wenn du arbeitssuchend bist, dann heißt es natürlich, du musst dich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Das heißt, du schreibst idealerweise Bewerbung. Was aber auch okay ist, ist, dass du nebenbei ein Nebengewerbe führst. Da gibt es ein paar Auflagen. Die Auflagen sind, du darfst nicht mehr als 15 Stunden in der Woche daran arbeiten und du darfst nicht mehr als 165 Euro damit verdienen, beziehungsweise wenn du mehr als 165 Euro verdienst, dann wird es einfach vom Arbeitslosengeld abgezogen. Was aber erstmal cool ist, wenn man aus welchen Gründen auch immer in der Arbeitslosigkeit landet und sich früher vielleicht mal überlegt hat, na, ist so eine Gründung nicht vielleicht auch was für mich, dass man das erforschen kann. Und ich habe das auch ganz offen mit meinem Berater bei der Arbeitsagentur besprochen. Das stelle ich mir gerade vor. Und dann hat er gesagt, okay, klingt plausibel, ich supporte Sie dabei. Und es gibt darüber hinaus dann eben auch Möglichkeiten von der Arbeitsagentur, sich Weiterbildungen bezahlen zu lassen. Das sind dann typischerweise, kennt man das, glaube ich, als Umschulung, solche Dinge. Aber es gibt eben auch einfach Zertifikate, die IHK anerkannt sind und die dann darunter fallen. Die sind natürlich immer noch, man muss sich die darum bewerben. Man muss sagen, warum das sinnvoll ist in der Situation, in der man ist. Und so habe ich meinem Berater eben von einem Gründungscoaching erzählt, was ich gerne machen möchte. Und auch gesagt, warum ich das machen möchte, um noch ein paar Dinge zu lernen im Bereich Finanzen, im Bereich Produktgestaltung. Und dann hat er gesagt, okay, Herr Peters, folgende Sachen bieten wir hier in Hamburg eh schon an, die können Sie kostenlos zugreifen, aber X, Y und Z sind fördermöglich und ich halte das in Ihrem Fall auch für sinnvoll. Und so habe ich über einen Zeitraum von etwa 3 Wochen, ja, 2-mal die Woche an einem Gründungscoaching teilgenommen. Das war auch ein One-on-One-Coaching mit einem Privatanbieter und konnte da eben auch viele Sachen schon mal durchdenken und viel darüber lernen, was sinnvoll ist und welche Richtung ich so gehen kann.
Genau. Okay. Und es hat ja was gebracht. Also man hört ja häufig, wenn du jetzt hier so mit neuen Technologien arbeitest und sich mit so App-Sachen beschäftigst, dass dann ja die Beratungs- und Coachingsthemen dann ja eher so 10 Jahre alt sind. Oder war das in deinem Fall dann nicht so?
Ich habe mir, also man kann sich ja selbst den Anbieter aussuchen, da das alles Privatanbieter sind, die das organisieren. Und ich habe da mir einen noch rausgesucht, wo ich das Gefühl hatte, das sind selbst Gründer, die auch coachen. Und die haben auch selbst im Webbereich Portale aufgebaut. Cool. Da hatte ich so das Gefühl, okay, da gibt es auf jeden Fall einen gewissen Match. Und ich fand das super. Also ich hatte eine gute Zeit. Es war vor allem, also ich habe ja schon gesagt, das Produkt baue ich super gerne. Aber zum Produkt betreiben und veröffentlichen gehört ja noch ein bisschen mehr. Und da wurde auch schon mal der Finger in die Wunde gelegt. Ne? Also zum Beispiel, was Rentabilität angeht, also ne, den Finanzplan auf Sicht sich mal angeschaut und mal Zahlen gewälzt in Richtung Businessplan, wie viele Abonnements müsste ich denn verkaufen, um davon leben zu können. Hm. Das zum Beispiel, oder auch, was passiert denn, Malte, wenn du dich selbstständig meldest? Was für Zahlungen kommen denn da noch auf dich zu, die jetzt gerade die Arbeitsagentur beziehungsweise vorher dein Arbeitgeber für dich erledigt hat? Und das war schon, das hat mir geholfen. Hatte ich eine gute Zeit, also war wichtig, glaube ich, für mich.
Okay. Ja, das ist ja auch cool zu hören. Dann scheint das Modell ja auch zu funktionieren. Ich hatte ja auch den, das ist ein anderes Modell, aber den Pascal von Zukunftsmotor da, die machen so Fortbildungen ja auch, aber halt über 12 Monate, fand ich interessanter Ansatz auch, wie die das machen, in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit. Du hast ein bisschen angesprochen, dass du schon länger dich mit dem Thema Side-Hustles beschäftigst, auch während deinem Angestelltenverhältnis, wenn ich es richtig verstanden habe. Hast du dann früher schon mal andere Apps probiert, die gescheitert sind, oder ist dann Festplan deine erste App, die das Licht der Welt erblickt hat?
Also es waren ein paar da. Ich habe relativ am Anfang meiner Entwicklungszeit, wann war das, 2012, 2013, so die Zeit, habe ich eine App gebaut, mit der konnte man sich Bildschirmhintergründe generieren. Das war eine Android-only-App und ich war so total begeistert von diesem, wie nennt man das, dieser Kunst aus IT, sage ich jetzt mal, so generatives Art, und habe dann mit Quadrat, also du konntest dir aussuchen, was für Farben findest du gut, was für geometrische Formen findest du gut, was für eine Figur möchtest du da drauf haben, und dann wurde ein Wallpaper generiert. Ich habe damit am Ende auch kein großes Geld verdient. Ich glaube, der größte Erfolg ist wahrscheinlich, dass ich damit Weihnachtskarten für meine Familie generiert habe, die ich verschickt habe, die sehr gut ankamen. Und vielleicht noch, dass ich das erste Mal Kontakt so mit Marketing hatte, weil ich habe die App hochgeladen in den Store, habe mir als Namen ausgedacht, dachte so, clever Malte, du übersetzt das einfach Wallpaper ins Deutsche, da kommt nämlich Tapete raus, und habe sie Tapete genannt. Wenn du aber nach Tapete im Store suchst und deine App kürzlich hochgeladen hast, dann findest du alle anderen Apps, aber nicht meine App. Ne? Also es war wirklich so, dass du auf Android die App nicht finden konntest, weil am Ende der Liste war sie noch nicht da. Und dann war klar, okay, irgendwie muss ich jetzt ein paar Leute dazu bekommen, die runterzuladen, damit ich da im Ranking steige, und habe ein paar Blogs angeschrieben und hatte damit Erfolg, weil irgendwann der Android-Blog, Android Police heißt der, über mich gebloggt hat. Und daraufhin hatte ich international auf jeden Fall viele Downloads. Ich glaube, Indien und Brasilien waren die meisten Downloads. Also, ne, und dann sprechen wir insgesamt vielleicht über 30.000 Downloads, die das waren. Ich hatte keine gute Monetarisierung da drin, also hat sich das nicht wirklich gelohnt. Aber es war irgendwie ein cooles Erlebnis, dass mich plötzlich jemand aus Brasilien anschreibt, hey, kann ich deine App auf Portugiesisch übersetzen? Und du trägst dann die Sachen ein. Und ich war so perplex, weil ich nicht gedacht hätte, dass Menschen sowas machen für so eine kleine App. Mhm. Da so Zeit reinstecken.
Cool.
Genau, das war eine App. Ich habe noch mit zwei Freunden eine App gebaut, mit der man Kindergeschichten generieren kann. So ein bisschen so Heldengeschichten, wo das Kind eintauchen kann. Die Geschichte, das ist basiert viel auf AI, ne? Da, also ich sag mal, die Geschichte an sich, die haben wir per Hand noch geschrieben, das war ein bisschen noch vor ChatGPT-Zeiten, und wir haben dann die Namen und auch ein bisschen die, also Pronomen und solche Sachen ausgetauscht, abhängig davon, was du in der App eingestellt hast. Also konntest dein Kind quasi eintragen und dann wurde eine Geschichte für dein Kind erzählt, und haben das Ganze mit Text-to-Speech auch vertont in unterschiedlichen Stimmen. Und ehrlich gesagt, ich fand das schon ziemlich cool, aber man hat es auch noch sehr gehört, dass es AI-Stimmen waren. Heute würde das sehr viel besser funktionieren, und ich weiß, dass es mittlerweile auch Businesses gibt, die genau das machen. Ne? Selbst Tony ist so als zumindest Marktführer in Europa für Kindergeschichten, die sind auch auf den Zug aufgesprungen. Und wir haben aber irgendwann so ein bisschen den Glauben verloren, dass wir diejenigen sind, die das umgesetzt bekommen, und haben es dann beiseite gesetzt. Aber ist auch okay. Es wäre sehr, sehr schwierig geworden, in dem Markt groß zu werden, weil es einfach ein sehr umkämpfter Markt.
Wenn du jetzt da drauf schaust auf die zwei Apps und du hast jetzt Festplan am Start, was war für dich so der springende Punkt, dich dann darauf zu konzentrieren? Also warum ist Festplan, wie hast du gemerkt, dass da was ist, wo ich was draus machen kann, wo ich monetarisieren kann, vielleicht auch perspektivisch von leben?
Das erste Jahr 2023 habe ich komplett neben dem Job gemacht und da kam, ohne dass ich so viel dafür tun konnte, viele positive Stimmen aus der Community, die gesagt haben, darauf habe ich gewartet, das ist ja mega cool, wie kann ich helfen? Ne? Auch die Supporter, von denen ich schon gesprochen habe, da habe ich, glaube ich, einfach auch von außen, was auch für mich wichtig ist, von außen gespürt, da ist ein Need da und da ist auch eine Begeisterung da. Ich habe das selbst bei meinen Apps gar nicht immer so, dass das so aus mir herausströmt, diese Begeisterung, sondern ich bin auch vom Feedback anderer Menschen abhängig. Also ich brauche auch positive Bestätigung dafür, dass ich auf dem richtigen Weg bin und habe aus dem Grund zum Beispiel dann auch entschieden, letztes Jahr über den Winter Werbung für die Festplan-App zu schalten, obwohl ich wusste, ich kann mit den Menschen, die ich da einkaufe, nicht so viel Geld verdienen, wie ich für sie ausgebe, aber habe durch diese Menschen wieder positives Feedback bekommen oder auch konstruktive Kritik und konnte das Produkt weiterentwickeln. Ne? Aber es ist auch so ein bisschen, ich habe Geld investiert, damit ich nicht in so einer schwarzen Pause quasi lande, wo ich am Entwickeln bin, aber kein Feedback dazu bekomme. Mhm. Und ich denke, das ist es letztendlich, wo ich gesagt habe, okay, da ist genug Need da, ich möchte das mal ausprobieren. Und es war sicherlich eben auch, dass, meinte, du hast schon häufig Ausreden gefunden, warum du nicht mal All-In gehst. Und du sprichst aber immer von dieser Zeit, wie cool das wäre, mal All-In zu gehen, aber du machst es nie und das wollte ich mir nicht vorwerfen. Also es ist auch ein bisschen mal den Schritt ins kalte Wasser, raus aus der Komfortzone und das mal machen, damit man auch sagen kann, wie fühlt es sich denn wirklich an?
Wie fühlt es sich denn an aktuell?
Zweigeteilt. Also ich habe ja einmal schon so ein bisschen erzählt, psychisch ist das auch eine Belastung. Deshalb, das ist anstrengend und da bin ich im Festangestellten sein, da hatte ich das nicht. Mhm. Und ich finde es auch ein bisschen schade, keine KollegInnen mehr zu haben. Das kann ich ein bisschen kompensieren, dadurch, dass es die Supporter gibt, mit denen ich auch am Chatten bin. Ich kann das damit kompensieren, dass ich auf LinkedIn Dinge teile und dort ja auch so meine Crowd um mich herum aufbaue, von denen ich immer wieder Resonanz bekomme. Ich bin in so einer, wir nennen es Accountability-Runde, wo wir uns mit anderen App-Entwicklern treffen, um uns auszutauschen, was sind gerade unsere Ziele. Also das kann man alles ein bisschen kompensieren und trotzdem bin ich sehr, sehr gerne ins Büro gegangen und hatte sehr, sehr gerne die Leute um mich herum. Das ist auch nicht da. Und dann habe ich ja gesagt, es gibt zwei Seiten. Die andere Seite ist die positive und die ist, ich habe mich getraut und ich habe das gemacht und ich bin noch da. Und ich habe auch coole Entwicklungsschritte gemacht auf der Reise. Also es gab immer wieder Momente, wo ich gedacht habe, ja, oder lasse ich das einfach sein. Und zwischen diesen Phasen des Zweifelns sind immer mal wieder Dinge passiert. Wenn wir jetzt Anfang 2024 habe ich pro User 4 Cent verdient. Also 4 Cent im Schnitt, weil es ist ja ein Freemium-Modell, du kannst grundsätzlich die App kostenlos benutzen. 4 Cent Lifetime Value, das ist nicht besonders viel. Da kann man nicht viel Geld ausgeben, um eine Akquise für einen User zu machen. Da kriegst du für den Preis keine Akquise von einem User. Und heute bin ich so bei 40 Cent. Mhm. Das ist irgendwie, das ist gut für mich, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, dass es geht. Ne? Das ist auch, und das sind Sachen, die man gelernt hat, die man jetzt weiß und die ich fürs nächste Mal anwenden kann. Okay. Und das ist sehr, sehr cool. Und es gibt auch noch weitere Punkte. Ich liebe es auch, total flexibel zu sein. Mein Job, in dem ich zuletzt gearbeitet habe, habe ich viele Meetings gehabt. Eigentlich jeden Tag mindestens 3 Meetings, auch lang. Und das
ist dein erstes Meeting hier die Woche wahrscheinlich dann.
Nicht ganz, aber die anderen waren auch alles, ich sag mal, Spaß-Meetings. Ne? Da habe ich irgendwelche Leute kennengelernt, die auch selbst eine App bauen oder also in dem Bereich. Das ist total cool. Und auch verantwortungsweise ist es spannend, die Verantwortung erstmal nur für sich selbst zu tragen. Und nicht wie eine Agentur, wo ich die für viele Menschen auch mitgetragen habe, dass die Entscheidungen dann eben viele Menschen beeinflussen. Ist es jetzt so, dass ich heute entscheiden kann, mir gefällt das Logo nicht mehr. Ich baue mal ein neues Logo, schicke das ein paar Leuten, die sagen, alles super. Und dann setze ich das um und baue das heute in allen meinen Apps und Websites ein. Und fertig ist es. Ne? Ich muss mich damit niemandem zu abstimmen, nur um Feedback zu bekommen. Nicht, weil es andere Leute betrifft. Das ist auch eine super Sache.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also beide Seiten. Ne? Das auf der einen Seite die Freiheit, auf der anderen Seite ein bisschen der Druck, dann auch zu liefern.
Auf der anderen Seite kenne ich das Wertschätzungsthema total. Das ist mir auch, da fragt man sich auch, warum machst du den Podcast? Den hören doch, keine Ahnung, nur 400-500 Leute an oder sowas. Aber du kriegst immer wieder Feedback und es macht Spaß, das zu lesen. Und dann weiß man auch wieder, wofür man es macht. Und ich lerne auch selber immer dazu. Und das ist immer auch was wert, finde ich. Aber das Thema Wertschätzung ist nicht zu unterschätzen, auf jeden Fall, was das mit dem Menschen macht. Das finde ich wichtig. Dann lass mal ein bisschen ins Produkt an sich, also in die App einsteigen. Du hast schon ein bisschen erzählt, was ich mitmachen kann. Ich kann mich anmelden. Ich kann mir anschauen, welche Festivals gibt es in meiner Nähe, habe ich gerade gesehen. Gibt es so eine Art Radar um mich rum. Ich kann das Line-Up planen. Was gibt es noch alles? Ich habe gesehen, es gibt auch eine Chat- und Community-Funktion. Kannst du mal ein bisschen durch die Journey durchgehen, was ich mitmachen kann als Festivalbesucher?
Ja, absolut. Ich habe ja am Anfang schon so die drei Personas aufgezählt. Über die können wir das eigentlich ganz gut machen. Ne, der First-Timer, der sich ein Festival aussuchen möchte, der oder die natürlich auch, kann den eigenen Musikgeschmack eingeben, indem man Artists liked in der App. Also es gibt einen Artist-Bereich. Das passiert natürlich auch im Onboarding schon, dass man sich über Genres und Artists im Prinzip so ein eigenes Musikprofil aufbaut. Und daraufhin landet man auf dem Homescreen, wo man noch kein Festival ausgewählt hat, weil man hat die App gerade erst gestartet und bekommt aber schon Festivals vorgeschlagen, die zum Musikgeschmack passen oder die auch in der Nähe sind. Ja, da gibt es auch die Festivalkarte, also kann man sich so über zwei Dimensionen dem Ganzen nähern und da das perfekte Festival finden. Wenn wir jetzt über die Person sprechen, die ist, ich sag mal, einmal im Jahr auf dem Glücksgefühle-Festival, dann kann so ein Festival, gerade die größeren, die haben auch ein umfangreiches Line-Up. Ja, da sind, keine Ahnung, wahrscheinlich so 100 Bands, 200 Bands. Es gibt das Fusion Festival, wo du mehr als 1500 KünstlerInnen hast. Das wird dann irgendwann sehr unübersichtlich. Ne? Man kennt irgendwie diese Line of Text, wo die ganzen Acts drin sind. Die größeren sind groß geschrieben, die kleineren sind klein geschrieben. Die größeren kennt man aber alle schon. Klar, das ist ein Marketing-Ding, aber die kleineren im Zweifel, wenn du nicht jetzt mit Musik sehr bewandert bist, dann kennst du die nicht. Und da hast du die Möglichkeit, in Festplan die alle auf Probe zu hören. Ja, gibt ein Festival Radio über eine Spotify-Integration, wo man einfach sagen kann, spiel mir Musik, die auf diesem Festival läuft, die im Lineup dieses Festivals auftaucht. Und so kann man dann neue Acts entdecken. Oder, was finde ich viel häufiger passiert, man entdeckt, dass ein Lied, was man gut findet, von einem Act ist, der oder die auch auf diesem Festival ist. Weil häufig kennen wir zwar die Songs, aber nicht unbedingt die Artists dazu.
Das stimmt, ja.
Und dann gibt's das gemeinsame Plan, das habe ich schon angesprochen. Da ist es so, man sitzt dann irgendwie im Festivalcamp zusammen und ständig fragt einer, und wo gehen wir als nächstes hin? Und wo willst du hin? Und okay, wenn ich jetzt dahin gehe, dann kann ich da noch da, aber stimmt, seid ihr da noch da? Also das ist so ein bisschen dieses, ein bisschen mehr Überblick bekommen. Deshalb, man stellt sich seinen personalisierten Timetable zusammen, indem man Acts aus dem Lineup liked, hat also dann auch seine eigene Timeline quasi, durch die man gehen möchte, und kann auch sehen, wo die FreundInnen hingehen, indem man sich vernetzt, und dann sieht man das da drin, wenn man ein Plus-Abo hat. Das ist eine Plus-Funktion.
Von der kann ich auch über, also es spinnen sich gerade Ideen und jetzt habe ich es noch nicht groß ausprobiert, aber wenn ich den Künstler mir anschaue, hast du dann auch das insoweit CRM-technisch oder in deinem System verlinkt, dass ich sehen kann, keine Ahnung, wo spielt denn Crow dieses Jahr, auf welchem Festival? Wo kann ich denn überall hingehen?
Genau, das gibt's auch.
Okay. Ja, cool. Und Community hast du noch gesagt, du hast ein bisschen geschrieben, ich kann mit den chatten als Plusnutzer. Wann kommt der Flirt-Bereich? Ist das was die Festivals geht?
Das ist also auf jeden Fall das, den, ich weiß nicht, ob ich es jetzt als Feature-Wunsch interpretieren soll, Andreas, aber das habe ich tatsächlich jetzt schon häufiger gehört. Das ist natürlich, also das ist, glaube ich, ganz typisch, dass man daran denkt, wenn sich zwei Menschen finden, ne, dass man dann irgendwie, dass da auch ein Date draus entstehen kann. Und letztendlich von mir aus gerne, ich möchte nur nicht, dass die Plattform missbraucht wird. Ne? Also dass typischerweise Männer Frauen anschreiben und ja, nur flirten. Das wäre nicht gut. Da bin ich mal gespannt, wie das so läuft. Die Community ist tatsächlich ganz neu. Die habe ich jetzt zum Ende der Saison fertig entwickelt und veröffentlicht und lasse es jetzt über den Winter mal so ein bisschen anlaufen, um zu schauen, wie groß das Interesse, beziehungsweise das Interesse habe ich vorher abgefragt, aber ein abgefragtes Interesse versus die Menschen benutzen es dann auch, ist natürlich nochmal was anderes. Und die Community stellt das erste Mal einen Bezug zwischen einzelnen NutzerInnen, die die App benutzen, her. Vorher war es so, du bist in der App unterwegs und du siehst super viele Festivals und du kannst dich auch über einen Link mit deinen FreundInnen verknüpfen, aber du siehst nicht, wie viele Menschen noch so auf der Plattform unterwegs sind. Mhm. Und da habe ich gedacht, auch weil es als Feature-Wunsch immer mal wieder kam, wäre doch nett, wenn man das ein bisschen mehr mitbekommt. Das ist ja auch das, was mich selbst motiviert, was mitzubekommen von meinen Usern. Ich denke auch, dass es sie gegenseitig motivieren kann. Und so ist dann der Gedanke entstanden, da ein bisschen an Social Media, insbesondere an Facebook angelehnt, dass wenn ein Festival geliked, ne, markiert wird, was jetzt schon passiert, dass man ja auch anderen Menschen zeigen kann, wie häufig wurde dieses Festival dann markiert. Und das ist jetzt etwas, was auftaucht, genauso wie genau dieses Konzert. Wie häufig wurde das markiert? Wie häufig wurde dieser Artist als Lieblingsartist markiert? Und grundsätzlich diese Zahl sieht man für alle User, ne? Wenn ich jetzt auf Crow gehe als Musikartist, dann würdest du da wahrscheinlich sowas finden wie 400, 500 Likes hat der. Du kannst aber erstmal, du kannst nicht sehen, wer das alles ist, weil ich mir dachte, ich kann das jetzt nicht nachträglich öffnen und plötzlich sind alle User öffentlich, obwohl sie das ursprünglich nicht waren. Und deshalb habe ich das unter dem Namen Festplan Community vereint, dass du extra beitreten kannst. Und wenn du beitrittst, dann wird dein Profil, was du vorher nur mit deinen FreundInnen geteilt hast, öffentlich. Und dann würdest du, ne, Andreas, du hast Crow markiert, dann könnte ich dich dort finden, könnte mir dein Profil angucken. Kann mir dein Profil auch nur angucken, wenn ich Community-Mitglied bin. Das ist dann so ein bisschen quasi auch die Motivation, Community-Mitglied zu werden. Und bisher ist das einzige Feature, man hat die Profilübersicht, wo man sehen kann, auf welche Festivals gehst du noch, welche Artists magst du. Und ich kann dir eine Nachricht schreiben. Mhm. Und die Nachricht ist wieder als Plus-Feature restriktiert.
Was kostet das Plus, wenn wir gerade bei sind?
Ich habe die Preise neuerdings umgestellt. Ich hatte lange Zeit Preisexperimente laufen. Die neuen Preise sind einmal 2,99 € in der Woche. Das wirkt teuer, aber bietet die Möglichkeit, dass man eben auch nur für ein Festival sich das Plus-Abo holt und es danach wieder kündigt. 17,99 € im Jahr. Und ich biete auch einen Einmalkauf an, der sind, ich glaube, 34,99 €.
Okay, das ist quasi 2 Jahre und dann habe ich das Jahresabo drin.
Genau.
Und 2,99 € für die Woche. Okay, das ist interessant natürlich, aber hast natürlich komplett recht. Wenn ich gehe nur auf ein Festival im Jahr, dann machst du das. Dann, naja, und wie verteilt sich das aktuell so? Also jetzt hast du wahrscheinlich jetzt erst eingebaut, deswegen Ende der Saison, aber hast du denn jetzt schon viele Lifetime-Deals dann gemacht?
Also Lifetime geht sehr gut. Es war so, ich kenne das von dem Sebastian Röhl, der auch bei dir im Podcast war. Und ich kenne das aber auch aus meinem Freundeskreis, dass viele Menschen sagen, sie hassen Subscriptions wie die Pest. Sie wollen das nicht machen, sie machen es da nicht. Und ich konnte mir gleichzeitig aber nicht vorstellen, dass jemand 35 € ausgibt, am besten noch am Ende des Onboardings, wo die Paywall hochkommt, ne, wo man die App noch gar nicht ausprobiert hat. So, konnte ich mir nicht so richtig vorstellen, aber ich konnte mir schon vorstellen, na gut, wenn die Leute eine Zeit lang dabei gewesen sind, haben dann irgendwie monatlich erst bezahlt oder jährlich, dann wechseln die vielleicht irgendwann auf das. Also mit dem Vertrauen, was sie dann schon gewonnen haben. Und tatsächlich ist es so, dass viele Menschen gar nicht erst ein monatlich oder Jahresabo abschließen, sondern direkt die Vollversion kaufen. Teilweise wirklich am Ende des Onboardings, wenn die Paywall das erste Mal hochkommt.
Cool.
Und da kann man nur lernen, man ist selbst nicht sein Kunde. Also ja. Ich mit mir würde das nicht gehen, aber wenn alle Menschen so wären wie ich, dann würde auch nicht viel Geld für digitale Güter ausgegeben. Das heißt, das wäre nicht gut für uns in die App-Developer.
Also ich habe beim Sebastian auch den Lifetime-Deal gemacht und wenn mich eine App interessiert und sowas gibt's, dann finde ich das auch besser, wie 18 parallele Subscriptions laufen zu haben. Das hat man ja schon genug. Eine Frage noch zum Bezahlmodell. Das Festival selber, das bezahlt ja aktuell gar nichts. Das ist ja für die auch eine Bühne und einen Mehrwert für ihr Festival, wenn sie da drin sind. Da gibt es aktuell gar nichts.
Richtig. Also der Bereich B2B, der ist, glaube ich, an sich sehr lukrativ. Ne? Also der ist super interessant und spannend und Menschen sagen mir immer wieder, Malte, da musst du hin. Und ich verstehe das auch und ich sehe das grundsätzlich auch so, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit hoch ist. Ich bin aber gar nicht der Mensch, der auf andere Businesses zugeht und diese Sales-Gespräche führt. Ich habe das probiert, also jetzt am Anfang gar nicht unbedingt mit einem Gelddeal, sondern eher mit einem Deal, ihr seid auf meiner Plattform und dafür macht ihr Werbung für die App. Da habe ich auch insbesondere 2023 einige Festivals gefunden, gerade die kleinen Festivals, die da mitgemacht haben. Und das spült dann auch ein paar Leute auf die Plattform, ne, irgendwie vielleicht 30, 50, 100 User bei Gastzahl von 1000 oder 2000 dann bei so einem Festival. Aber die Arbeit, die ich da reingesteckt habe und auch wie viel Spaß mir das gemacht hat, da habe ich gemerkt, dass B2B-Akquise ist nicht meins.
Nee. Okay, verstehe ich.
Und das ist das, was ich jetzt auch ein bisschen lerne, so über die Zeit. Ich glaube, dass wenn man alleine arbeitet, es ganz doll darauf ankommt, dass man sich fokussiert, dass man nicht zu viele Baustellen aufmacht. Zumindest bin ich nicht derjenige, der so auf 5 Themen gleichzeitig gut arbeiten kann, sondern dann vernachlässige ich einzelne Themen. Und während mir das B2C-Geschäft Spaß macht, macht mir das B2B-Geschäft keinen Spaß. Und dann habe ich entschieden, entweder es funktioniert unter meinen Konditionen oder zu meinen Konditionen, oder es ist vielleicht auch dann gar nicht mehr das, wo ich mich selbst verwirklichen kann. So, dann könnte es ja auch irgendwas anderes sein. Dann finde ich eine andere App oder ich entscheide mich irgendwann, mich wieder fest anstellen zu lassen oder zu freelancen. Aber am liebsten wäre es mir natürlich, es funktioniert zu meinen Konditionen.
Ich habe gesehen, aber es gibt ja einen Affiliate-Bereich, nenne ich es mal. Du hast ja so eine Ticketsuche. Da habe ich zum Beispiel jetzt bei uns in Heilbronn kommt jetzt Sting nächstes Jahr. Ist, glaube ich, das einzige Konzert in Süddeutschland. War natürlich ein bisschen was los auf den Ticketportalen, was man so mitbekommen hat. Da habe ich das natürlich gleich mal gesucht. Es kam dann irgendwann weiter unten in der Suche. Aber ist das was, was da schon, wo du schon Geld mit verdienst, oder ist das mehr so homöopathisch aktuell noch?
Absolut homöopathisch. Also das würde jetzt, heute würde ich das wahrscheinlich nicht mehr machen mit dem Wissen, das ich habe. Ne, das würde dann fallen unter Fokus, Fokus, Fokus. Lass es weg, denn es war jetzt nicht wahnsinnig großer Aufwand, das einzubauen, ne, eine Suche zu bauen für die unterschiedlichen Ticketanbieter und das zu verbinden mit den Affiliate-Portalen, wo ich dann registriert bin als Affiliate-Partner von Ticketmaster, von Eventim und Co. Aber es geht halt immer mal was kaputt und dann muss man es doch reparieren. Und wenn am Ende, also ich kann da auch ganz transparent sein, so ein typischer Affiliate-Marketing-Deal im Ticketing liegt bei 1% Umsatz.
Oh, okay.
Vielleicht 2, wenn es gut läuft. Und sicherlich, wenn du sehr groß bist, kannst du auch mehr verlangen. Ich bin mir sicher, dass Spotify zum Beispiel, die ja auch im Ticketing-Bereich unterwegs sind, da Affiliate-Marketing auch machen in der App, dass die mehr bekommen als das. Aber man muss schon ziemlich, also es müssen schon ziemlich viele Tickets geklickt werden, damit das funktioniert. Und es ist auch ein spannendes System, was auf Vertrauen basiert, weil ich weiß ja nicht, ob die Tickets, die über mich geklickt wurden, ob die am Ende gekauft wurden. Ich weiß nur, was mir der Affiliate-Partner am Ende sagt, wie viele gekauft wurden. Und das muss nicht mal böser Wille sein, sondern da geht es dann auch teilweise einfach um Technik. Manchmal wird das über Cookies abgebildet, dann klickt jemand die Cookies weg und meine Provision ist futsch. Das ist irgendwie ein komisches Modell.
Okay.
Und ich hatte es jetzt zum Beispiel, ich glaube, das ist EMP, auch ein Partner in meiner App, ne, taucht da auch mit Logo auf. Wenn du aus meiner App heraus auf ein Produkt, das ist ein Merchandise-Artikel, zum Beispiel zu Bands oder zu Festivals, wenn man da draufklickt, landet man auf der mobilen Website und dort taucht oben ein Banner auf, jetzt die EMP-App downloaden. Wenn die Person da draufklickt, dann ist meine Provision auch futsch, ne, weil dann wird kein Cookie mit übernommen irgendwie in die App. Und deshalb, das ist, also Affiliate Marketing, ich glaube, das funktioniert. Das funktioniert sehr gut für Werbetreibende. Es funktioniert auch gut für Publisher, die eine große Reichweite haben. Das glaube ich schon. Für mich funktioniert es nicht.
Aber es ist, glaube ich, ja auch immer ein Learning, was man mitnimmt, Dinge, die nicht funktionieren. Du hast jetzt ein bisschen Technologie-Stack angesprungen, da würde ich jetzt mal noch kurz einsteigen. Du hast gesagt, du hast immer Cross-Plattform-Dinge gemacht. Was nutzt du da gerade für Technologie, für die Clients?
Das Framework heißt Flutter. Mhm. Das ist von Google, basiert auf der Programmiersprache Dart. Also ich glaube, gerade eins der großen, wenn nicht das große Cross-Plattform-Framework.
Da gibt es ja ein bisschen Reibereien, glaube ich, als auch immer, welches jetzt das Gute ist. Dann,
da muss ich natürlich sagen, dass es Flutter ist.
Ja, habe ich schon öfters auch gehört. Und serverseitig hast du auch musst du ja auch was haben, wo du die Inhalte drin hast. Wie machst du das?
Ja, also das ist auch Google, das ist nämlich Firebase.
Okay.
Ehrlich gesagt ein sehr cleverer Schachzug von Google, Flutter zu entwickeln mit einer sehr engen Beziehung zu Firebase, weil also erstmal der Mehrwert ist für Leute, für EntwicklerInnen, die neu anfangen, extrem groß, weil du kannst kostenlos starten, nichts davon kostet zu Beginn was. Es gibt auch ein relativ umfangreiches Free-Tier bei Firebase, so dass man sicherlich auch mit 10.000 Usern bei 10 Euro Serverkosten im Monat rauskommen kann, wenn man das ordentlich aufsetzt. Und ich benutze da an Firebase-Produkten die Realtime-Database. Also es gibt noch den Firestore, der ist sicherlich bekannter. Die Realtime-Database ist sowas wie der Firestore Lite, würde ich mal sagen. Ist noch ein Ticken einfacher zu implementieren, hatte mal noch mehr Vorteile und ist aber limitierter dann in, wie man die Daten abruft. Aber ich komme damit grundsätzlich gut klar. Und dann gibt's da noch ein bisschen Kram drumherum, ne? Also irgendwelche Serverless Functions, die dann nochmal Sachen aus der Datenbank auslesen und im Zweifel andere Sachen reinschreiben, die, wo man nicht möchte, dass der Client die selber reinschreibt.
Und musst du so ein CMS dann selber entwickeln oder reicht dazu die Firebase Admin Oberfläche dann, um Inhalte einzutragen oder zu ändern? Wie machst du das gerade?
Ich habe das am Anfang komplett über die Firebase, über das Firebase UI gemacht. Man kann da alles relativ komfortabel eintragen, aber da ich nicht sauber mit, also man kann da auch so Restrictions draufsetzen, welcher Datentyp darf wo rein, das, da habe ich nicht sauber mit gearbeitet und wenn man dann anfängt, in der Datenbank rumzuprowerken, dann macht man auch mal was kaputt. Und deshalb habe ich irgendwann entschieden, okay, nee, das ist es nicht, ich baue mir ein eigenes CMS, das war jetzt nicht nur für mich gedacht, sondern ja auch für die Festplan-Supporter und ist auch darauf ausgerichtet, dass ein Festival mal selbst seine Daten eintragen könnte. Und da aber eben auch nochmal sehr viel mehr Möglichkeiten, weil ich direkt vorschauen mir erstellen kann, wie wird das in der App mal aussehen.
Ich habe gesehen, ich bin ja selber Android-Nutzer, habe aber hier auch einen Mac. Ich habe gesehen, die Android-Bewertung, die ist mit 4,4 jetzt nicht schlecht, aber sie ist schon deutlich schlechter jetzt wie iOS mit 4,8. Liegt das an dem üblichen Vorurteil, dass die Android-Nutzer sich beschweren mit, ich muss ja hier bezahlen für die Features, oder woran liegt das?
Ich habe noch keine schlechte Bewertung wegen dem Pricing bekommen.
Okay.
Also das ist es bei mir nicht. Ich denke, also ich habe noch keine App gesehen, wo die Android-Bewertung besser waren als die iOS-Bewertung. Gibt es bestimmt, ne? Aber erinnere mich jetzt an kein Beispiel und frage mich auch immer, woran das liegt. Es hat sicherlich damit zu tun, dass die Android-Landschaft hardware-technisch stärker auseinanderläuft und dadurch auch die App insgesamt nicht so gut funktionieren wird wie im iOS-Ökosystem. Das ist ein Punkt, aber ich habe auch das Gefühl, Android-User möchten mehr, erwarten mehr. Also ich habe auf iOS keine Bewertung bekommen, dass die Anzahl der Festivals zu klein ist, aber auf Android findest du 3 oder 4 oder 5 solcher Bewertungen und es sind ähnlich viele Bewertungen insgesamt. Also
interessant.
Das ist auf jeden Fall spannend.
Ja. Die Erwartungshaltung ist höher und die Bereitschaft zu bezahlen geringer. Das ist natürlich gut, das zusammen zu haben. Du hast auf LinkedIn auch einen Artikel geschrieben, den verlinke ich auch, dass du Slack im Backend benutzt oder für Backend-Aktivitäten. Dann wie genau kann ich das verstehen?
Also im Prinzip habe ich eine lange Historie mit Slack. Ich habe ziemlich viel schon mit Slack gemacht. Ich habe auch mal einen Smart Mirror gebaut, wo ich mit dem den Smart Mirror bedienen konnte, indem ich Slack-Nachrichten geschrieben habe und Antworten bekommen habe.
Okay.
Weil ich keine Tastatur anschließen wollte an den Smart Mirror. Aber das ist ein anderes Thema für eine andere Podcast-Folge. Ich finde Slack an sich super. Ich arbeite damit super gerne in Teams zusammen und habe mir das aber auch für mich selbst aufgesetzt, obwohl ich alleine unterwegs war, noch bevor die Supporter damit reingekommen sind und habe mir darüber so ein Alerting-Info-Tool quasi aufgebaut. Also da laufen Sachen ein, die auf der Plattform passieren, die interessant für mich sind. Ja, da gibt es sicherlich andere Tools, die man dafür auch benutzen kann. Ich habe mich für Slack entschieden, weil man sehr, sehr einfach eine Slack-Nachricht aus einer Google-Function schicken kann. Und wenn bestimmte Events passieren auf der Plattform, über die ich Bescheid wissen möchte, zum Beispiel kommen gerade neue User rein, was machen diese User so ungefähr, was man jetzt typischerweise sonst in Analytics einen Tag später sich angucken würde, kann ich mir dann direkt anschauen.
Ja, ich glaube, auf dem Screenshot, den ich gesehen habe, waren dann auch so, was weiß ich, hat gekündigt oder gibt einen neuen Abschluss oder so. Das finde ich, glaube ich, auch motivierend, wenn du so einen Wins hast. Selbst wenn es nur für dich selber ist, ist es ja schön, so eine Timeline zu haben, wo hoffentlich mehr positive wie negative Nachrichten drinstehen.
Das ist ein Thema. Also es ist natürlich sehr motivierend, wenn die Trial abgeschlossen wird oder die Trial converted und nicht so motivierend, wenn man morgens fängt man an zu arbeiten und liest erstmal irgendwie 2 Trials wurden gekündigt. Also das ist ein zweischneidiges Schwert.
Ja, verstehe ich. Mir kommt gerade so eine Idee, könntest du nicht eine Veranstalter-App separat machen, über die der Veranstalter dann seine Inhalte selber pflegen könnte und dann könntest du denn dafür chargen, dass er ja die Plattform bei dir nutzt, oder du hast ja auch vorhin das Thema angesprochen, dann kannst du, keine Ahnung, vielleicht das Festival claimen über die E-Mail-Adresse vom Veranstalter, dann kann der auf der Veranstaltung sein Line-Up noch ändern, wenn jemand ausfällt, das hatten wir ja schon, kann, keine Ahnung, seine Sponsoren da eintragen und solche Sachen. Ist das noch was, was man machen könnte, oder würdest du das alles in die App mit reinpacken?
Nee, absolut. Ich denke, wenn man jetzt in die Richtung denkt, ist das der lukrativste oder das wird am wahrscheinlichsten funktionieren, nämlich dass man das als White Label App im Prinzip zur Verfügung stellt und die Festivals können das selbst legen, weil es ist ja auch so, in dem Moment, wo die Geld ausgeben, sich dann noch die Plattform mit anderen zu teilen, dann muss man schon gute Argumente haben, ne? Das gute Argument von mir wäre dann immer zu sagen, aber ich habe ja schon 16.000 User, die ihr als Werbefläche plötzlich wo ihr euer Festival als Werbefläche benutzen könnt. Das wäre bei einer White Label App natürlich nicht so. Aber ich denke an sich, das ist sicherlich ein Auftrag, wo man einen hohen, also entweder eine monatliche Charge nimmt oder einen guten Einmalpreis und einen kleinen Retainer.
Ja, verstehe ich. Ja, du kannst auch viele Sachen noch machen mit so, keine Ahnung, ich war jetzt auf einem Festival, wo Deichkind war, und dann zeigst du an, hey, Deichkind spielt als nächstes da, kauft dir doch das Ticket und das dann, also kann man, glaube ich, gibt's viel Potenzial, vor allem für die Leute, wo öfters gehen. Ein bisschen hast du ja angesprochen, dass sie Techies, und da zählst du dich dazu, Schwierigkeiten haben, Marketing und Vertrieb zu machen. Wie kann man denn eine Festival-App vermarkten? Ich hab gesehen, du hast diverse Social-Media-Accounts, Instagram und Co. Einen witzigen Post habe ich noch gesehen, dass du selber deinen Van beklebt hast mit Werbung und auf dem Festival warst. Das ist wahrscheinlich auch das, was am besten funktioniert, wenn du das irgendwie an den Eingang stellst und alle den QR-Code scannen, sich die App runterladen, keine Ahnung. Was kannst du da alles machen in dem Bereich? Wie kommt man an die Festivalbesucher ran?
Also, ich habe mir unterschiedliche Strategien überlegt. Das ist dann wieder so ein bisschen, an sich ist das ein Bereich, der mir nicht so liegt und der mir auch nicht so viel Spaß macht. Deshalb habe ich erstmal an Dinge gedacht, die ich einmal baue und dann entfalten die ihre Wirkung über Zeit. Ne? Ein typisches Beispiel ist meine Website, also die Festplan-Website. Die enthält auch die ganzen Festival-Informationen. Die ist SEO-optimiert. Das heißt, die Hoffnung ist, die Menschen geben in Google ein Festival, Elektro-Festival und landen dann auf meiner Seite. Oder vielleicht sogar Hurricane-Festival-Timetable. Das wird jetzt ungleich schwieriger, auf den Suchbegriffen zu ranken. Aber grundsätzlich kommt darüber ein Strom an Leuten auf die Website und ein kleinerer Strom wechselt dann auch in die App. Das ist das eine. Das andere ist tatsächlich das User Referral Programm. Ich glaube, das ist an sich, wenn Kundinnen zufrieden sind, ist es eine super Sache, wenn die ihre Freundinnen auf die Plattform holen, weil die Wahrscheinlichkeit für einen engaged User ist dann sehr, sehr hoch. Vor allem, weil Festplan ja auch ein bisschen mehr Nutzen entfaltet, wenn man zusammen da vernetzt ist und da zusammen Dinge macht. Und dann gibt's aber sicherlich auch den Bereich Social Media, du hattest es angesprochen, die unterschiedlichen Profile. Und ich habe da alles Mögliche ausprobiert. Ich habe das Gefühl, Instagram an sich ist einfach eine sehr, 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 sehr große Plattform. Immer noch eine der größten, vielleicht die größte, wo auch viele Festivalgäste sind. Die werden jetzt aber nicht, wenn du einen Post machst, einfach so auf dein Profil strömen, egal wie viele Hashtags du da reinpackst, sondern das ist wirklich viel Arbeit, ein Profil aufzubauen, was eine hohe Reichweite hat, was viele Follower hat, FollowerInnen. Und deshalb habe ich da mit Werbung auf jeden Fall auch rumexperimentiert. Darüber kannst du dir deine Impressions kaufen und dann ist es am Ende eine einfache Rechnung, ob man damit Geld verdient oder nicht, wenn man weiß, was man durchschnittlich pro User verdient. Und ich glaube aber letztendlich ist TikTok die Plattform, die sehr, 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 sehr gut funktionieren kann im Festivalgeschäft, weil die Generation nochmal ein gutes Stückchen jünger ist oder die Zielgruppe. Das sind die heranwachsen, auf Festivals zu gehen. Das ist teilweise auch ja einfach eine Generation, die ein bisschen was nachzuholen hat aufgrund von Corona und die rund um ihr Abitur oder so dann gar nicht auf Veranstaltungen gehen konnte oder nicht ins Ausland reisen konnte. Deshalb glaube ich, ist das eine coole Zielgruppe. Allerdings muss man auf TikTok auch guten Content produzieren. Also gut in An- und Abführungszeichen, aber gut auf TikTok zugeschnittenen Content. Das heißt, typischerweise Videoformat und typischerweise auch, dass da echte Menschen vor der Kamera stehen Und da kommen wir wieder dahin, ich bin eigentlich nicht der Mensch, der natürlicherweise vor der Kamera steht. Ich kann das mal machen, aber es kostet mich Überwindung und auch ein bisschen Kraft. Und dann musst du ja auch noch gute Ideen haben, ne? Und im besten Fall bei TikTok machst du so Videos, wo du andere Leute mit einbeziehst, also auf der Straße bist und dann irgendwie noch so Reaction-Videos machst oder also irgendwas Spannendes produzierst. Und das ist für mich, der damit erst anfängt, viel Aufwand. Und deshalb, ich mache das immer mal, dass ich ein Video probiere und es dann auch veröffentliche, aber bisher noch nicht mit größerem Erfolg.
Aha. Und das Thema SEO, das ist auch was, was hier immer wiederkehrend ist, jetzt bei unter Bootstrappern, weil es eben so ein bisschen nachhaltiger ist, einmaliger Invest oder regelmäßiger, aber es lohnt sich in der Regel. Kannst du die ganzen Inhalte, die du in der App hast, dann auch über die Webseite ausgeben? Und ist das, funktioniert das?
Ja, das funktioniert. Also insbesondere bei den kleineren Festivals. Teilweise habe ich es geschafft, höher zu ranken als die eigentliche Festival-Website. Das ist natürlich dann ein bisschen bitter. Aber es, was schon viel vorkommt, ist, also am interessantesten sind eigentlich die großen Festivals, die selbst keine App haben oder keine und auch keine gute technische Website. Zum Beispiel das Wave Gotek-Treffen. Ist aus
Leipzig
der schwarzen
oder
Szene.
Dresden ist das, wo ist
ja,
das?
Genau, genau, ja, genau. Genau, schwarze Szene, also Gothic und Co. ist richtig groß, ne? Ist auch, also nicht nur das größte in Deutschland, sondern ich glaube in Europa so in etwa. Das heißt, da kommt viel internationales Publikum. Und die Website, die sie haben, die arbeiten beim Timetable ja mit so einer HTML-Table. Also es ist wirklich nicht schön. Du kannst es auf dem Telefon im Prinzip nicht benutzen. Und das habe ich in meiner App drin gehabt und habe dann eben auch eine Website gehabt oder eine Unterseite, Wave Gotek Treffen App oder so heißt die. Und wenn Leute danach suchen, nach der App, dann finden sie meine Seite. Und das hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert.
Okay. Ah ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Naja, um das Thema Festivals mal abzuschließen, du hast jetzt ein bisschen schon angesprochen, dass die Festivalsaison vorbei ist und wir jetzt so ein bisschen in den Winter reinkommen. Konzentrierst du dich da jetzt auf neue Features? Ich habe gesehen, du hast nochmal eine neue App auch angefangen. Steps und Beasts finde ich auch ein witziger Name und ich habe die Visualisierung gesehen. Ist das was du jetzt dann über den Winter machst, weil du dann auch kein Feedback für deine neuen Features bekommst, weil es keine Festivals gibt? Oder woher kam der Entschluss?
Genau, also ich habe das da immer mal mit mir gerungen, arbeite ich den ganzen Winter durch, um dann einem riesigen Feature-Set in die neue Festivalsaison zu starten und habe mich dagegen entschieden. Ich habe also, das hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, dass man versucht, im Winter zum Beispiel rentabel zu werden, aber ich halte das für unrealistisch und das ist eben genau das Thema. Ich möchte nicht den Winter durcharbeiten an Features, wo ich noch gar nicht weiß, ob die funktionieren kann und ich baue das ins Blaue hinein. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich lieber an anderen Sachen arbeite. Also die Festplan-App ist jetzt sozusagen ein bisschen im Winterschlaf, das Community-Features vorbereitet. Ich habe auch noch Ideen, wie ich das ausbauen kann, also wie ich weitere Features zum Community-Features hinzufügen kann. Und das möchte ich auch zur neuen Saison machen, aber jetzt möchte ich erstmal was Neues machen. Und da hast du ja gerade schon angesprochen, ist eine Idee, eine Schrittzähler-App und Steps and Beast ist gerade der Working Title. Ich habe auch schon über andere Namen nachgedacht, aber dann kam auch aus meinem Umfeld wieder, ey, eigentlich finde ich den Namen ganz cool. Und warum Steps and Beasts? Also die Geschichte dahinter ist, ich habe selbst eine Schrittzähler-App auf meinem Handy installiert, auch auf meinem, ich habe ein iPhone, habe da so ein Home-Widget, was mir immer meine Schritte anzeigt und ich möchte jeden Tag 8000 Schritte erreichen. Manche von euch mögen lachen, weil sie selbst irgendwie immer bei 15.000 oder so sind, andere vielleicht bei, weiß ich nicht, weniger, 4.000 oder so. Ich tue mich schwer, die 8.000 zu erreichen, weil ich halt viel am Schreibtisch sitze oder jetzt gerade stehe. Und die Apps, die es am Markt gibt, die versuchen dich über Ziele und über Statistiken und über Push-Notifications zu motivieren. Und das funktioniert bei mir nicht. Und ich möchte es gerne ein bisschen spielerischer machen. Und meine Idee ist, dass man jeden Tag als Nutzer ein Ei bekommt und in diesem Ei steckt ein Happy Beast, so habe ich die genannt. Im Prinzip so ein Tierwesen, so ein fabelhaftes Tierwesen, wie man das auch aus anderen Franchises kennt. Und man muss sein Schrittziel erreichen, damit das schlüpft. Das heißt, das Ei bekommt über den Tag, das verändert sich ein bisschen, der Hintergrund verändert sich schon zu dem Bild, das Ei bekommt Risse, das hüpft auch mal. Und wenn man dann sein Schrittziel erreicht hat, dann schlüpft es und dann kann man das einsammeln und hat im Prinzip auch eine ja eine Datenbank an Wesen, die man schon gesammelt hat und möchte dann immer die anderen so also finden, die man noch nicht eingesammelt hat.
Okay. Wie war, ist es schon released? Ist es aktuell noch in Progress oder wann kommt es?
Ich sage eigentlich jede Woche, nächste Woche wird es released.
Das ist immer gut, da hält man alle bei Laune.
Also es ist relativ weit. Ich habe noch ein bisschen Schwierigkeiten mit der Synchronisierung zur Apple Watch. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich die außen vor lassen kann, aber alle meine BetatesterInnen haben Smartwatches. Ich selbst nicht. Ich habe mir jetzt gestern eine bei eBay Kleinanzeigen gekauft, damit ich auch ein bisschen testen kann, weil die Daten zusammenzurechnen, einmal aus der API, die das iPhone zur Verfügung stellt und die von der Apple Watch, die nach Apple Health synchronisiert werden, das ist noch ein bisschen holprig. Also das werde ich heute noch angehen. Und dann gibt es noch eine Liste an Sachen zu machen. Ich würde sagen, Ende nächster Woche ist realistisch, aber wenn es dann die Woche danach wird, ist auch okay.
Und kommt dann erstmal auf iOS und dann vielleicht später auf Android.
Genauso ist das geplant. Die ist auch mit Flutter entwickelt. Also grundsätzlich könnte man die auch auf Android einfach veröffentlichen. Aber es ist die erste App, die relativ viel auf Natives zurückgreift. Ne? Also Apple Health ist das eine. Das funktioniert bei Google ganz anders. Du möchtest einen Task im Hintergrund laufen haben, der die Informationen für das Home Widget aktualisiert. Das Home Widget an sich ist wieder was Natives. Und das dann auch auf Android zum Laufen zu bekommen, wird einfach ein paar Wochen in Anspruch nehmen. Deshalb schaue ich erstmal, wie es bei iOS funktioniert.
Ich habe hier gerade auf meine Garmin geschaut. Also ich kenne das Problem. Ich habe jetzt heute, wir haben jetzt 11.50 Uhr. Normal mache ich so einen Mittagsspaziergang. Also schaffe ich auch nicht immer. Aber wenn ich ein schlüpfendes Ei hätte oder irgendwas, ich habe 1400 Schritte. Also ich kann das nachvollziehen, dass du nur 4000 an Tagen kommst, wo man sich nicht dazu zwingt. Wird es dann bei dieser App bleiben fürs Winterprojekt oder hast du mehrere Sachen? Also die Frage geht in die Richtung, wie stehst du zum Thema ein Thema richtig machen versus Diversifizierung?
Also ich komme ja aus dem Bereich ein Thema richtig machen. Also die Festival-App habe ich jetzt über 2, 2,5 Jahre gebaut und möchte ausprobieren. Also es gibt mehrere Motivationen. Die eine Motivation ist, ich merke, dass Festplan sehr viel Aufwand von mir erfordert, damit die Funktion so auf dem Stand bleibt, auf dem ich es entwickelt habe. Ne? Weil die Funktion ganz wesentlich davon abhängt, wie aktuell die Daten daran sind. Das zum einen. Und auch, also es gibt dann die Saisonalität, die macht es ein bisschen schwieriger. Und dann gibt es auch die Marktabhängigkeit. Denn wenn ich jetzt in ein anderes Land gehen möchte, muss ich wieder neue Daten erfassen und mache mir den Aufwand nur größer. Und ich hatte einfach mal richtig Bock auf eine App, die keine Saisonabhängigkeit hat, die in allen Märkten funktioniert, wo du ein Feature baust und es bleibt für immer in dem Zustand. Du hast kein Backend und es ist ein Suchbegriff, nach dem die Leute suchen, weil nach Festival-App suchen die Leute nicht. Die Leute suchen nur nach Hurricane-App. So, also SEO und ASO sind insgesamt schwierig für Festplan. Und jetzt habe ich mir den Bereich Schrittzähler ausgesucht, der ist sehr umkämpft, muss man sagen. Aber das heißt auch, dass da eine sehr große Zielgruppe da ist. Mhm. Und da bin ich einfach sehr gespannt, wie ich mit einem ganz anderen Konzept da ranken kann. Und es war aber auch eben der Wunsch danach, eine kleine App zu bauen, die man innerhalb von einer kurzen Zeit, ich sag mal 4 Wochen vielleicht, werden es jetzt, entwickelt, sie veröffentlicht und dann zwar mit Updates füttert, aber nicht permanent daran arbeitet. Und im besten Fall bleibt dann Zeit noch übrig für eine weitere App. Also Diversifizierung finde ich grundsätzlich spannend.
Okay.
Aber da muss man natürlich auch gucken. Ich habe vorhin von Fokus gesprochen. Das ist natürlich auch ein bisschen widersprüchlich. Und da schaue ich einfach mal, wie gut das funktioniert. Ich denke grundsätzlich, wenn du 5 Apps baust, ist es wahrscheinlicher, dass eine davon sehr erfolgreich wird, als wenn du eine App baust und dich da komplett drauf konzentrierst.
Ja, du hast den Sebastian vorhin angesprochen. Er hat ja 3, zumindest wo ich aktuell kenne. Und die er als zweites gebaut hat, die ist der volle Erfolg geworden. Ne? Und dann hat er noch was gebaut und das hat auch wieder nicht den Erfolg wiederholt. Das finde ich auch schon interessant, aber ich glaube auch selber so, Diversifizierung ist schon eine gute Sache. Jetzt würde mich so abschließend noch interessieren, du hast ein bisschen angesprochen, du hast dir so im Kopf so einen Runway von einem Jahr gegeben, bis du davon leben kannst. Hast du da einen Businessplan? Hast du weiterhin den Coach, der dir hilft, das Ziel zu erreichen? Wie hart spielst du dir das selber gegenüber? Wie ist da so deine Vorgehensweise?
ich lege nicht so viele Dokumente an oder strukturiere mich so sehr. Das bedeutet, vieles davon passiert in meinem Kopf. Das ist meine Arbeitsweise, die ist natürlich auch anstrengend, weil dann hat man ziemlich viel im Kopf. Und gleichzeitig sind meine Sachen so volatil, dass wenn ich die jetzt in externe Dokumente schreibe, ich komme nicht wieder dahin, die anzupassen.
Sind sie veraltet, wenn sie fertig hast, sozusagen?
So fühlt es sich an für mich. So fühlt es sich auf jeden Fall an für mich. Und deshalb ist es sehr, sehr im Moment, wie fühle ich mich gerade in diesem Moment. Ne? Also klar, ich habe irgendwie, du hast gesagt, die Runway, die, wo ich mir überlegt habe, wie lange möchte ich das doch machen. Es kann aber sehr gut sein, dass ich im März, dass irgendwas passiert, in welche Richtung auch immer, und ich dann, könnte sein, dass ich schon im April entscheide, okay, ich möchte jetzt doch freelancen nebenbei. Ich werde die Festplan-App sicherlich nicht einfach abschalten, sondern die wird dann weiterlaufen. Die generiert ja auch Umsätze, aber ich habe da nicht so den strikten Plan, wann ich was erreichen möchte. Ich bin vielleicht dann eher vom Typ so, wie ich das gerade gesagt habe, ich gucke auf die nächste Woche. Ne? Also wenn ich jetzt immer sage, nächste Woche veröffentlichst und dann mache ich es, aber schaffe ich das nächste Woche nicht, ist das vielleicht auch nicht so ideal, zumindest wenn irgendwas davon abhängt, dass es dann nächste Woche passiert. Mir hilft es aber total, mir zu sagen, was sind die Sachen, die gerade am allerwichtigsten sind, die in der nächsten Woche passieren sollen, und an die gehe ich ran und ja, habe das andere so ein bisschen im Hintergrund im Kopf.
Und so, aber so ein Zieldatum hast du schon, also mich interessiert es schon ein bisschen, wann wirst du dich entscheiden, wie es für dich weitergeht? Oder könntest du dir dann vorstellen, deine App zu machen plus Freelancer-Tätigkeit? Oder würdest du wieder zurückgehen? Oder machst du dir gerade doch gar keine Gedanken, weil es doch so weit weg ist?
Also ich glaube, ein sinniger Punkt ist das Ende der nächsten Festivalsaison, jetzt um auf Festplan zu schauen.
Ja.
Weil die Festivalsaison, das ist das, um das es geht. Ich habe jetzt innerhalb dieser Festivalsaison sehr viele Optimierungen hingelegt und dadurch auch die Zahlen relativ gesehen verbessert. Und jetzt wird es natürlich super spannend zu sein, wenn wieder mehr absolute Zahlen kommen, wie verhält sich das Ganze. Und deshalb, da ist es sinnvoll, mich am Ende der nächsten Saison zu fragen, wie viel Aufwand habe ich reingesteckt und was habe ich da rausbekommen und was sind von hier aus mögliche Pfade. Ich kann mir in jedem Fall vorstellen, nebenbei zu freelancen. Ich möchte diese Entscheidung aber nicht zu früh treffen, weil ich könnte das ja auch jetzt schon machen. Bin aber
ein Doppelter raus.
Es nimmt den Druck raus. Ich bin auch vom Typ her so aus der Vergangenheit eher der Mensch, der zu früh aufgegeben hat. Und das würde ich auch als Tipp, glaube ich, allen Menschen mitgeben, die überlegen, sich selbstständig zu machen. Ihr müsst ganz viel Ausdauer mitbringen. Ne? Also die wenigsten Apps werden innerhalb von einem Jahr so groß, dass sie große Umsätze produzieren. Hat viel zu tun mit darauf hören, was braucht der Markt, zu optimieren, und das braucht Zeit. Und ja,
das ist ein Marathon.
Würde ich sagen, es ist ein Marathon.
Strapping ist auch ein Marathon. Es gibt, das ist auch immer so die Frage, die ich stelle, noch, die haben wir jetzt hier gar nicht behandelt, aber ich gehe davon aus, du, bei dir ist es ähnlich, es gab wahrscheinlich keinen Hockey-Stick-Moment in der selbst in so einer Festival-Saison, wo du ja vielleicht ein Festival hast, wo es dann alle runterladen, aber es ist halt einfach so ein stetiger, man arbeitet stetig daran und dann wächst es auch stetig.
Ja, oder dass es von einzelnen Festivals abhängt. Ne? Wave Gothic Treffen habe ich angesprochen. Das Fusion Festival ist auch eins, weil die auch nicht so viele Informationen ihren Gästen anbieten. Da kommt es dann immer sehr gut an, wenn meine App mehr Informationen anbietet. Und also rund ums Fusion Festival hatte ich dann auch mal 500 Downloads an einem Tag. Also das ist dann immer kein Hockeystick-Moment, weil nach dem Festival geht es wieder runter.
Das ist
für den Kopf natürlich auch eine gewisse Anstrengung. Viele Sachen, die ich aufbaue, die ich vorbereite, führen nicht dazu, dass sie das ganze Jahr über ihren Einfluss haben.
Verstehe ich. Ja, du, abschließend kurz, würde mich interessieren noch, wie du dich privat erholst. Also hast du schon ein bisschen die Vorzüge angesprochen jetzt, dass du ein bisschen flexibler deine Freizeitgestaltung machen kannst. Ist das so auch dein Arbeitsalltag, dass du dann abends mal arbeitest und dafür tagsüber, keine Ahnung, irgendwie surfen gehst oder irgendwas anderes machst? Also wie sieht es so für dich aus? Hast du einen normalen Arbeitsalltag oder teilst du das flexibel ein?
Ich arbeite typischerweise montags bis freitags. Sicherlich auch mal am Wochenende und sicherlich mal unter der Woche nicht. Das ist dann auch Teil der Flexibilität, die ich so schätze. Was ich jetzt absolut lieben gelernt habe, ist, Tag für Tag entscheiden zu können, wie fühle ich mich denn gerade? Habe ich vielleicht total schlecht geschlafen und mach's heute mal ein bisschen kürzer? Oder mache vielleicht mehr die Sachen, auf die ich wirklich Lust habe und schiebe die anderen Sachen auf den nächsten Tag. Oder auch, wir haben uns so eine kleine, ein kleines Tiny House in der Lüneburger Heide gekauft, so als Ausgleich zum Hamburger Stadtleben. Und das ist jetzt nur in den Sommermonaten bewohnbar, ne? Das hat jetzt nicht, ist nicht super isoliert und dann das Wasser abgestellt, jetzt leider demnächst im Oktober so. Aber da einfach morgens entscheiden zu können, hinzufahren und sich dann dort zu überlegen, ob man heute arbeitet oder nicht oder doch eher Gartenarbeit macht oder in den See springt, das liebe ich total. Und das möchte ich eigentlich sehr, sehr ungern aufgeben. Deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen, in einen 9-to-5-Job mit 40 Stunden an 5 Tagen die Woche zurückzukehren. Aber ich glaube auch, ne, es muss jetzt nicht die Selbstständigkeit sein. Man kann sich auch in vielen anderen Bereichen die Flexibilität schaffen. Vielleicht nicht ganz die, dass man sich das morgen entscheiden kann. Immer wenn man mit anderen Menschen zusammenarbeitet, sind die auch ein bisschen auf einen angewiesen. Aber Arbeitszeitreduzierung etc. finde ich super Konzepte. Und ansonsten, ich zock manchmal, ne, also irgendwie mal ein Game anmachen. Ich habe jetzt gerade so eine Retro-Phase, wo ich die Spiele aus meiner Kindheit wieder spiele. Da ist gerade Warcraft 3 am Start und insbesondere die Tower Defenses, die ich mit einem Freund zocke. Das macht Spaß. Ich höre gerne Musik, ich gehe gerne Sachen essen, verbringe natürlich auch sehr viel Zeit in meiner Beziehung und da kann ich auftanken.
Sehr cool. Ah ja, Warcraft habe ich früher auch gezockt, aber sogar Warcraft 2 und Dune 2 und das war eine coole Zeit. Also, ich habe es tatsächlich, gibt es ja auch für den Mac, glaube ich, die Remastered-Version. Ja, könnte ich absolut mal wieder rauspacken. Da vielen Dank für den Einblick. Malte, vielen Dank, ey. Das war echt sehr interessant. Ich drücke die Daumen auf jeden Fall, dass es klappt da mit der Festival-Saison dann im nächsten Jahr. Ich schau mal, wie ich dir da helfen kann. Und ja, war ein interessanter Einblick und auch mal was anderes so von der Herangehensweise mit dem Sprung ins kalte Wasser. Danke dir und viel Erfolg.
Danke dir, Andreas. War schön, da zu sein.
Vielen Dank. Dann schönes Wochenende und mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Ja, und das war auch schon wieder Folge 91 von Happy Bootstrapping. Lass mir gern 5 Sterne da. Schick mir ein Feedback per Mail oder per LinkedIn. Per Mail auch gern Gästevorschläge an hallo@happy-bootstrapping.de. Alle Inhalte zur Folge findest du auch in den Shownotes, wie auch meine Kontaktinformationen. In der nächsten Woche spreche ich mit dem Kevin Hornig von Kuray Spice and Easy, einem gebootstrappten Food-Startup, was ich wirklich super spannend finde. Hör deshalb unbedingt rein. Nächste Woche mit dem Kevin und mir Folge 92. Bis dann. Ciao.